Unser Predigttext steht im Matthäus-Evangelium geschrieben, im Kapitel 5, Verse 43 bis 48. Sie hören das allgewaltige Wort des Herrn, Jesus Christus. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, was sollen wir mit dieser Aufforderung nun anfangen? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Erfahrungsgemäß löst sie eine der folgenden Reaktionen aus. Am Anfang bemühen wir uns, die Ansprüche von Jesus Christus zu erfüllen und ein vollkommenes und makelloses Leben zu führen. Nach einer Reihe von misslungenen Versuchen geben wir aber auf. Gott liebt mich so, wie ich bin, oder? Und sowieso, niemand ist perfekt. Das ist aber nicht ganz wahr. Unser Vater im Himmel ist vollkommen. Und wir erweisen uns erst als seine Söhne und Töchter, wenn wir so werden, wie er ist. In diesem Sinne ist das Konzept von Vollkommenheit in der Bibel mehr als 60 Mal erwähnt. Man muss also die Heilige Schrift sehr selektiv lesen, um es ignorieren zu können. Manche Christen und Christinnen tun das auch nicht und leben mit ständigen Gewissensbissen und unter enormem Druck in einer freudlosen Gottesbeziehung. Das ist die zweite Reaktion, die diese Aussage von Jesus auslösen kann. Die dritte ist das Gegenteil. Die Behauptung, dass man die Perfektion erreicht hat. Das ist die Arroganz des Pharisäers und der alten Dame, die ihrem Pfarrer tatsächlich gesagt hat, ich bin schon so lange eine gläubige Christin, dass ich nicht einmal dann eine Sünde begehen könnte, wenn ich das ausdrücklich wollte. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was will Jesus mit dieser Aussage bezwecken? Schon lange Zeit vor Jesus hat Gott den Israeliten durch Mose verkündet, ich bin der Herr, euer Gott, und ihr sollt euch heiligen, und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denn ich bin der Herr, der euch herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, um euer Gott zu sein. Und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 3. Mosebuch 11. In der Bergpredigt sagt Jesus also nichts Neues. Er wiederholt und bestätigt das Prinzip des Alten Testaments: Wer zu Gott gehört, soll sein, wie Gott ist. Heilig, barmherzig, das steht in unserem Predigttext im Lukas-Evangelium. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Oder eben vollkommen, wie es hier im Matthäus-Evangelium steht. Im Prinzip ist es egal, ob heilig, barmherzig oder vollkommen. Der Wille Gottes ist, dass er durch das Leben von denjenigen, die ihm gehören, in dieser Welt sichtbar und erkennbar wird. Daher sollen sein Volk, seine Töchter, seine Söhne, Sie, meine Damen und Herren, und ich auch, so sein, wie Gott ist. Heilig, barmherzig und vollkommen, auch wenn besonders das letzte Konzept in uns eine gewisse Irritation auslösen kann. Damit wir korrekt verstehen, was diese Worte von Jesus Christus bedeuten, müssen wir zwei Sachen genauer betrachten. Das biblische Konzept der Vollkommenheit und den Kontext, wo es hier in der Bergpredigt vorkommt. Kein Bibeltext profitiert daraus, dass er aus dem Kontext herausgerissen wird. Aber dieser Satz, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dieser Satz kann ohne den Zusammenhang ausgesprochen zerstörerisch werden. Vollkommenheit ist im Alten Testament und auch im Kern des griechischen Konzepts, das im Neuen Testament zu finden ist, vor allem quantitativ definiert, nicht unbedingt qualitativ. Anders gesagt, Vollkommenheit ist in der Bibel nicht so abstrakt und theoretisch, wie wir es vielleicht hören. Sie hatte ursprünglich mehr mit der Anzahl der Sachen als mit ihrer Qualität zu tun gehabt. Denken Sie ans Fensterputzen im Frühling. Im ursprünglichen Sinn des Konzepts ist das Fensterputzen vollkommen erledigt, wenn ich alle Fenster des Hauses ganz ohne Ausnahme geputzt habe. Auch wenn die eine oder andere Glasscheibe nicht perfekt streifenlos poliert ist. Die Aufgabe wird vollkommen erledigt, wenn alle Fenster geputzt sind. Unvollkommen ist das Fensterputzen vor allem dann, wenn ich ein oder mehrere Fenster vergessen oder sogar ignoriert habe. Vollkommen sein bedeutet in der Bibel in erster Linie, dass etwas vollständig oder fehllos ist. Wie zum Beispiel ein Opferlamm, dem kein Bein oder keine Augen fehlen durfte. Aber wenn ich das Opferlamm erwähne, spüren wir schon, dass quantitative Vollständigkeit sich sehr schnell in qualitative Perfektion weiterführen lässt. Wir sollen aber nicht so weit in diese Richtung gehen, weil Jesus Christus das auch nicht gemacht hat. Lesen wir den Predigttext in seinem Zusammenhang, sehen wir, dass die Vollkommenheit Gottes hier seine vollständige, also jeden einzelnen Menschen umfassende Liebe bedeutet. Eine kurze Umfrage. Heben Sie bitte die Hand auf, wenn Sie die Fenster zu Hause putzen, auch das Kellerfenster, das in Lichtschacht öffnet und niemand sieht, bis auf einige Spinnen, So, wenn Sie auch diese Fenster putzen, bitte Hand auf. Na, das heißt Unvollkommenheit. Aber wie eine Hausbesitzerin, die im Frühling sogar diese Kellerfenster putzt, so liebt Gott alle Menschen, sogar die Bösen und die Ungerechten. Die Vollkommenheit unseres Vaters im Himmel, wovon hier Jesus redet, besteht darin, dass er seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und es Regnen für Gerechte und Ungerechte lässt. Diese vollständige, fehllose Liebe Gottes möchte sich durch uns in dieser Welt zeigen. Dadurch soll es erscheinen, dass die Söhne und Töchter Gottes die Menschen nicht mehr in zwei Gruppen teilen: die Liebenswerten und diejenigen, die es verdienen, gehasst zu werden. Das bedeutet, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das nicht mehr, aber auch nicht weniger. Liebe ist vollkommen, wenn sie die Grenze der Gegenseitigkeit übergeht. Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür erwarten? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern feindlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus betont, dass hier nicht die Rede von Bösen und Ungerechten in allgemein ist. Diejenigen, von denen Jesus redet, sind die Bösen und die Ungerechten, die uns und unseren Lieben nah sind. Noch einmal, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Hier wird es persönlich. Hier geht es um die Menschen, deren Bosheit und Ungerechtigkeit uns durchaus spürbar ist. Sie fügen uns Leid zu. Sie zerstören, was uns wertvoll ist. Sie verfolgen uns. Sie machen uns kaputt. Feindesliebe ist tatsächlich etwas Besonderes. Sie ist nicht einfach die Verlängerung der Liebe, die wir sonst geben und empfangen. Feindesliebe steht sich der Feindschaft entgegen, ohne sie zu leugnen. Wo Christen und Christinnen sich selbst verbieten, dass sie das Böse und die daraus entstehende Feindschaften als Tatsache anerkennen, dort wird Feindesliebe nie erlebt. Überall nur das Gute sehen wollen, immer nur gelten lassen, rechtfertigen und beschönigen wollen, hat nichts mit Feindesliebe zu tun. Ganz im Gegenteil, es vervielfacht das Leiden und laut Leonard Ragatz, schlimmer ist als Hass. Ragatz, der ehemalige Basler Münsterpfarrer und Zürcher Theologieprofessor, hat seinen Kommentar zur Bergpredigt Jesu in den 1940er Jahren noch während dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Damals konnte er weder das Böse und das Unrecht verharmlosen, noch irgendwelches billiges Gutmensch sein als Feindesliebe verkaufen. Zu unserem Predigttext schreibt er: Ein Feind kann Furchtbares bedeuten. Kannst du den lieben? Darfst du den lieben? Kann heute ein Jude den Deutschen lieben, der seine gute Mutter und seinen teuren Vater nach Lublin deportiert hat? Als Ragaz das schrieb, hatte er wahrscheinlich noch keine Kenntnisse über Auschwitz oder Buchenwald. Kann ein Chinese den Japaner lieben, der mit Brandbomben seine ganze Familie gemordet hat? Fragt er weiter. Seine Fragestellung zeigt, wo Ragaz die Herausforderung sieht. Unsere Liebe zur Mutter und Schwester, zum Vater und Kind scheint die Feindesliebe zu verbieten. Liebe ich sie, kann ich ihren Peiniger nicht lieben? Wie könnte ich den Peiniger lieben, ohne an den Opfern ein Verräter zu werden? Die Antwort der Schweizer Theologe lautet folgendermaßen: Feindesliebe ist etwas Besonderes. Sie ist nicht einfach die Verlängerung unserer Liebe zur Familie, Freunde oder Gemeinde. Der Unterschied liegt hier. Die Liebe zu unseren Kindern, zur Familie, den guten Freunden und Freundinnen, unseren vertrauten Weggefährten auf dem Glaubensweg ist mit Freude verbunden. Wir freuen uns über diejenigen, die wir lieben. Das ist nur eine Art der Liebe. Feindesliebe ist eine andere. Ich zitiere Leonard Ragaz: Du hast nicht Freude an dem Feind. Ich sage das noch einmal. Du hast nicht Freude an dem Feind, aber du fühlst Schmerz, tiefen Schmerz darüber, dass Feindschaft zwischen euch ist. Du empfindest, dass das nicht sein sollte. Du wärst glücklich, wenn es anders wäre. Du bist bereit, die Verbindung wieder aufzunehmen, von dir aus die Feindschaft aufzugeben. Zitat Ende. Tiefer Schmerz darüber, dass Feindschaft zwischen uns ist. Hier schlägt das Herz der Feindesliebe. Ich glaube, man kann diesen Schmerz auch mit den Worten zum Ausdruck bringen: Du fehlst mir. Feindschaft trennt uns, aber wir sollten, wir könnten Brüder, Schwestern füreinander sein. Du fehlst mir als Schwester. Du fehlst mir als Bruder. Du fehlst mir als Vertrauter. Du fehlst mir. Diese Du fehlst mir scheint auch ein sehr wichtiger Teil der Liebe Gottes zu uns Menschen zu sein. Jesus fragte einmal seine Zuhörer: Wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Matthäus 18. Nun, mit aller Respekt, ist ein Resultat von 99% nicht gut genug? Müssen wir immer und überall 100% haben? Ist das nicht versteckter Perfektionismus? Nein. Das ist es nicht. Erstens, ist es kein Perfektionismus, sondern die Vollkommenheit Gottes. Ihm fehlt einfach das verirrte Schaf. Ihm fehlen auch die Bösen und die Ungerechten. Ihm fehlen auch sie und ich, wenn wir ihm den Rücken zuwenden. Es ist vollkommene Liebe, kein Perfektionismus. Es ist das, wovon Paulus so schreibt: Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen, nicht nur mit 99% von denen. Zweitens, versteckt ist das dann auch nicht. Es möchte sichtbar und greifbar werden, schon hier und jetzt, unter uns, nicht nur einmal im Himmel. Daher sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was sollen wir also mit dieser Aufforderung anfangen? Vor allem sollen wir ehrlich sein, warnt Leonhard Ragaz. Ich zitiere: Wenn du den Feind nicht lieben kannst, dann gestehe es dir und anderen und gebe nicht das Gegenteil vor. Ist man dann aber ein Jünger Jesu Christi? Nein, aber ein ehrlicher Mensch. Und ein ehrlicher Mensch ist besser als ein unehrlicher Jünger Christi. Zitat Ende. Feindesliebe fängt nicht mit der Bemühung an, sondern mit der Sehnsucht. Der Sehnsucht nach Vollkommenheit. Auch wenn ich 99% meiner menschlichen Beziehungen freudvoll und friedlich genießen kann, schön wäre es, dieser eine Mensch, den ich nicht Bruder oder Schwester nennen kann, auch sie, auch er fehlt mir. Das ist eine Sehnsucht, die mit tiefem Schmerz verbunden ist. Es ist aber ein ganz anderer Schmerz als der Schmerz vom Opfer des Bösen. Opferschmerz sehnt sich auch nach Sicherheit und vielleicht Rache. Feindesliebe sehnt sich nach dem Feind, da er auch Bruder sein könnte. Opferschmerz bemüht sich um Distanz und Schutzmaßnahmen. Feindesliebe leidet unter Distanz und Schutzmaßnahmen. Manchmal spüren wir beide Schmerzen gleichzeitig und erleben ein emotionelles Durcheinander. Wenn Gottes Geist in mir so wirkt, dass der Opferschmerz schrumpft, während der Schmerz der Feindesliebe wächst und sogar die Überhand bekommt, das nenne ich Heilung. Der Schmerz der Feindesliebe ist nicht angenehm, aber wünschenswert. Die Alternativen sind nämlich Gleichgültigkeit der Feindschaft gegenüber oder sogar Freude über Konflikte und die Idee, dass ich aus Feindschaften unter Umständen sogar profitieren könnte. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Lasst uns beten, dass diese Worte von Jesus in uns eine unwiderstehliche Sehnsucht nach der vollkommenen Liebe Gottes wecken. Amen.